Der raue, abwehrende Ton in Peters Stimme machte Jessica eines klar. Auch er fürchtet die Befragung durch eine Wahrsagerin. Peter zuckte mit den Schultern, wandte sich um und ging hinaus. Auf der Schwelle zögerte er. Jessica hatte damit gerechnet, dass er sich noch einmal umdrehen würde, aber sie irrte sich. Er ging, ohne den Kopf zu wenden. »Ich würde den Gedanken, nach dieser Nacht einer Wahrsagerin gegenüberzustehen, auch nicht sonderlich mögen«, sagte das Narbengesicht. »Du scheinst völlig kalt dabei zu bleiben, dieser alten Hexe gegenüberzustehen«, meinte einer der beiden Soldaten und beugte sich zu Jessica hinunter. »Los, kommt! Die Arbeit erledigt sich nicht dadurch, dass wir hier herumstehen und schwätzen. Nehmt ihre Füße und...« »Warum legen wir sie nicht gleich hier um?«, fragte das Narbengesicht. »Das wird Schmutz geben«, sagte der erste Soldat. »Es sei denn, du erdrosselst sie. Ich für meinen Teil bevorzuge einen sauberen Job. Lasst uns sie in die Wüste hinauswerfen, nachdem wir ihnen ein oder zwei Stiche beigebracht haben, und den Rest überlassen wir den Würmern. Dann brauchst du hinterher nicht mehr den Fußboden zu säubern.« »Ja, du hast wohl recht«, murmelte das Narbengesicht. Jessica lauschte den Worten der Männer, registrierte jede Silbe, doch der Knebel hinderte sie daran, etwas zu sagen. Und da war immer noch der Taube, den sie berücksichtigen musste. Das Narbengesicht steckte die Waffe ein und packte ihre Füße. Gemeinsam hoben sie Jessica hoch und trugen sie wie einen Sandsack auf den matt beleuchteten Korridor hinaus, wo auf einer Tragbare eine andere, ebenfalls gefesselte Gestalt lag. Als die Männer sie drehten und neben ihr ablegten, erkannte sie sein Gesicht. Paul. Sie hatten ihn zwar gefesselt, aber nicht geknebelt. Sein Gesicht war nicht viel mehr als 10 Zentimeter von dem ihren entfernt. Seine Augen waren geschlossen, aber er atmete gleichmäßig. »Haben Sie ihn unter Drogen gesetzt?«, fragte sie sich. Als die Soldaten Pauls Tragbare anhoben, öffneten sich seine Augen zu schmalen Schlitzen und sahen sie an.
»Er darf jetzt nichts unternehmen«, betete sie. »Gegen den Tauben sind wir machtlos.«
Pauls Augen schlossen sich wieder. Er hatte die ganze Zeit über daran gearbeitet, seinen Atem einem gewissen Rhythmus zu unterwerfen, sein Bewusstsein sachlich arbeiten zu lassen und ihren Wächtern zuzuhören. Der Taube stellte ein Problem dar, das war ihm klar. Aber er zwang sich, keinerlei Verzweiflung in sich aufkommen zu lassen. Die Ausbildung der Bene Gesserit, die ihm durch seine Mutter zuteil geworden war, befähigte ihn, geistig in jeder Beziehung kühl zu bleiben. Er war wachsam und auf alles vorbereitet. Er würde jede sich bietende Gelegenheit wahrnehmen. Paul gestattete sich einen weiteren kurzen Blick auf seine Mutter. Auch wenn sie geknebelt war. Sie schien unverletzt. Er fragte sich, wem es gelungen war, sie zu überwältigen. Die Erklärung, wie man ihn geschnappt hatte, war einfach genug. Huey hatte ihn mit einem Mittel versorgt, das ihn hatte tief einschlafen lassen. Als er aufgewacht war, hatten sie ihn bereits auf die Tragbare gebunden. Vielleicht war es ihr ähnlich ergangen. Die reine Logik deutete darauf hin, dass Huey der Verräter gewesen war. Aber dennoch behielt Paul sich eine endgültige Entscheidung vor. Es war irgendwie unverständlich, dass ein Submediziner sich als Verräter entpuppen konnte. Die Bahre wankte leicht, als die Soldaten sie anhoben und durch eine Tür in die sternenbeschienene Nacht hinaus manövrierten. Dann liefen sie über Sand, der unter ihren Füßen knirschte. Über ihnen wurde ein verschwommener Topter sichtbar. Die Männer setzten die Bahre ab. Langsam gewöhnten Pauls Augen sich an das matte Licht. Es war der Taube, der die Tür des Topters öffnete und in die Maschine hineinlugte, in deren Inneren in sanftem Grün das Instrumentenbord leuchtete. »Ist das der Topter, den wir nehmen sollen?«, fragte er und drehte sich wieder um, um auf die Lippen seiner Begleiter zu sehen. »Der Verräter hat gesagt, dies sei die Maschine, die für den Wüsteneinsatz vorbereitet ist«, erwiderte der andere. Das Narbengesicht nickte. »Aber in dieser kleinen Kiste haben außer den beiden nur höchstens 2 von uns Platz.« »Das reicht doch«, erwiderte einer der Barenträger, ging etwas näher an den Tauben heran und ließ ihn von seinen Lippen lesen. »Wir schaffen das schon, Kinet.« »Aber der Baron hat mir befohlen, darauf zu achten, was mit ihnen geschieht«, meinte das Narbengesicht. »Machst du dir etwa Sorgen deswegen?« fragte der zweite Soldat. »Immerhin ist sie eine Bene Gesserit-Hexe«, gab der Taube zu bedenken. »Sie verfügt über gewisse Kräfte.« »Ah«, grunzte der erste Soldat geringschätzig und zeigte eine seiner Fäuste, »das ist nur eine von meinen Kräften. Du weißt, was ich damit alles anfangen kann.« Der Mann hinter ihm knurrte, »sie wird schon früh genug einem Wurm als Speise dienen. Ich glaube nicht, dass sie auch Macht über eines dieser Viecher ausüben kann. Was meinst du, Shigo?« Er zwinkerte seinem Kollegen zu. »Natürlich nicht«, erwiderte der andere. Er kehrte zu der Bahre zurück und packte Jessica bei den Schultern. »Komm her, Kinet. Wenn du dabei sein willst, fliegst du halt mit.« »Nett von dir, mich einzuladen, Shigo«, erwiderte der Taube. Jessica fühlte, wie sie hochgehoben wurde. Hinter der Tragfläche des Topters leuchteten die Sterne. Man packte sie im Heck des Topters in einen Sitz und schnallte sie an. Wenig später wurde Paul neben sie geworfen und ebenfalls angeschnallt, wobei sie bemerkte, dass seine Fesselung aus simplen Stricken bestand. Das taube Narbengesicht, das auf den Namen Kinet hörte, nahm vor ihnen Platz. Der Barenträger namens Shigo übernahm den zweiten Sitz. Kinet schloss die Tür, die Maschine startete und steuerte auf den Schildwall zu. Shigo klopfte seinem Nebenmann auf die Schulter und sagte, »Warum gehst du nicht nach hinten und behältst die beiden im Auge?« »Weißt du genau, wo wir hinwollen?« fragte der Taube zurück. »Ich habe die Worte des Verräters genauso gehört wie du.« Kinet schwenkte seinen Sitz herum, sodass Jessica in einem Lichtstrahl der Sterne den Lauf seiner Lasgun sehen konnte. Obwohl das Licht des Armaturenbrettes den vorderen Teil des Topters einigermaßen erleuchtete, blieb das Gesicht des Mannes im Halbdunkel verborgen. Sie versuchte, die Festigkeit ihres Anschnallgurts zu testen und fand heraus, dass er lose war. Etwas Raues an ihrem linken Arm zeigte, dass der Gurt so weit durchtrennt worden war, dass er bei der geringsten Bewegung reißen musste. »Ist irgendjemand in diesem Topter gewesen und hat ihn für uns vorbereitet?« fragte sie sich. »Und wer?« Langsam bewegte sie ihre gebundenen Füße.